Herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2024 hier im Track Hardware. Heute am Sonntagnachmittag darf ich begrüßen Uwe Berger von der BRALUG, also aus Brandenburg an der Havel. Und er hat uns heute mitgebracht, den Vortrag, eine Matrix aus 7-Segment-Anzeigen. Ich wünsche viel Vergnügen.
Danke. Gut. Nee, ich hab's an. Ja, hört man mich? Ja, ne? Wenn nicht, muss ich lauter sprechen. Jo, eine Matrix aus 7-Segment-Anzeigen. Wer weiß nicht, was 7-Segment-Anzeigen sind? Okay, dann kann ich mir die Erklärung sparen. Hatte schon Angst gehabt. Okay, das ist so gerade mein laufendes Projekt. Ich muss allerdings dazu sagen, kommt dann später auch nochmal in der Motivationsfolie, das beschäftigt mich jetzt mittlerweile schon seit 11 Jahren, das Thema. Warum, erzähle ich gleich. Aber erstmal möchte ich mich gerne vorstellen. So könnte es dann übrigens aussehen, wenn es dann mal funktioniert. Ich weiß nicht, ob man da hinten irgendwas erkennt. Das soll ich sein. Mit einem tollen T-Shirt, mit Schachfiguren drauf. Ich bin Uwe Berger. Ich komme aus Brandenburg an der Havel. Danke. Liegt im Land Brandenburg. Ist aber nicht die Hauptstadt von Brandenburg, sondern die Hauptstadt von Brandenburg ist, glaube ich, Potsdam. Nicht Henningsdorf. Bin in der BRALUG organisiert, Brandenburger Linux User Group, und es gibt schon seit 18, 19 Jahren. Wir haben einen Brandenburger Linux Infotag ausgerichtet. Der ist dann beim 9. Linux Infotag gestorben. Ich bewundere euch immer, wenn ihr hier sagt, 25 habe ich gestern gehört, also 24, aber eigentlich 25. Und finde ich cool. Im richtigen Leben bin ich Softwareentwickler. Allerdings jetzt nicht so eine Software, wie ihr vielleicht denkt, also irgendwas am PC, sondern ich programmiere MES-Systeme, Manufacturing Execution Systems, die dann eben halt auch Regalfahrzeuge, Logistiksysteme, führerlose Transportsysteme, BDE und was weiß ich noch, was alles dazugehört, abwickelt. Und das ist auf Großrechenanlagen. Wir sind gerade dabei, unseren Großrechner abzuschaffen und SAP einzuführen. Vielleicht schaffen wir das noch bis zu meiner Rente, allzu weit ist nicht mehr. müssen wir mal schauen. Deswegen fand ich es übrigens auch schade, dass an dem Vitron-Stand dort oben auf der halben Treppe keiner war, weil Vitron ist einer unserer Firmen, die unsere Logistik machen, mit Steuerrechnern. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Ach so, die Firma, wo ich arbeite, hat was mit Brandenburg zu tun, aber auch mit Heidelberg zu tun. Heidelberger Druckmaschinen AG, die sitzen eigentlich in Wiesloch-Walldorf. Der Hauptsitz war mal in Heidelberg, deswegen heißt es Heidelberger Druckmaschinen. Und es gibt ein Zweigwerk in Brandenburg, wo nur Fertigung ist. Und da bin ich beschäftigt. Okay, vielleicht vorab, Fragen könnt ihr jederzeit stellen. Wenn er mich nicht durcheinander bringt und ich so beantworten kann, dann mache ich das auch. Ansonsten viel Spaß. Ja, 2013. Hackaday, kennt vielleicht ein paar Leute. Habe ich da so zwei komische Bilder mit einem komischen Artikel dazu gefunden und hatte mich dann eine Weile lang irgendwie im Kopf damit beschäftigt und habe mir überlegt, wie funktioniert das überhaupt. Ich habe dann auch angefangen, einen Simulator zu bauen, in Software erstmal, damit man das irgendwie vielleicht mal hinbekommt, auch so eine Bilder wenigstens in Software zu generieren, auf so einer angedeuteten 7-Segment-Matrix. Ist mir aber da 2013 nicht gelungen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, in dem Artikel wurde auch nicht verraten, wie es funktioniert. Guck mal, sieht geil aus, schick, aber wie es funktioniert, keine Ahnung. Dann gab es lustigerweise 10 Jahre danach, ich hatte da noch irgendwie ein bisschen komische Zeit gehabt, wieder mal so ein Artikel über Hackaday. Also das ist hier schwarz-weiß übrigens, aber kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und das ist in Graustufen. Und da habe ich mich dann wieder mal erinnert, Mensch, du hast da mal irgendwie einen komischen Simulator geschrieben, der ist nie fertig geworden. Und interessanterweise, wenn man ein bisschen tiefer in diesen Artikel reingegraben ist und sich da mal über 5 Links da irgendwo hingeklickt hat, fand ich dann auch eine Seite, wo ungefähr beschrieben wurde, wie das funktioniert. Okay, das ist so ein bisschen die Motivation. Ich hoffe Also ich habe es noch nicht in Hardware gebaut. Ich bin jetzt zurzeit auf der Stufe Software, erzähle ich jetzt auch gleich. Experimentiere gerade mit Hardware. Vielleicht dauert es noch 10 Jahre, dann komme ich wieder, dann bin ich aber grau und alt und muss wahrscheinlich mit Krücken hier rein. Schauen wir mal. Okay. Was erzähle ich heute? ASCII Art. Mein erster Gedanke vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren war gewesen, ja, okay, das muss irgendwie alles mit ASCII Art funktionieren. Da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, keine Ahnung. Dachte mir, okay, ASCII Art. War aber jetzt gebe ich das Ergebnis schon vor, aber ist egal. War irgendwie so eine Sackgasse gewesen, aber trotzdem werde ich heute ein bisschen was über ASCII Art erzählen. So 4, 5 Slides und dann kommen wir aber auf das eigentliche Thema, wie das funktioniert, welche Simulatoren ich geschrieben habe dafür und einen kleinen Ausblick in meine Hardware-Experimente, wo ich auch ein kleines Video habe, hatte ich vorhin gerade schon mal kurz aufgehabt, wo ich da stehe. Okay, ASCII Art ist irgendwie so eine Kunstrichtung, bei der man Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eben halt Piktogramme, Bilder, Videos oder ähnliches erstellt hat. Vielleicht schon mal jeder gesehen irgendwo. Wenn nicht, habe ich gleich noch ein paar Beispiele dafür. Interessanterweise gab es das früher auch schon, nannte sich dann Typewriter Art, wurde von Paul Smith, das war so der erste, der auf so einer Schreibmaschine oder auf so einem Fernschreiber genauso eine lustige Bilder da irgendwie gemacht hat. Kennt vielleicht jeder noch, wenn er alt genug ist. war in jeder, genau, wie du schon sagtest, in jeder DV-Abteilung hat man irgendein beklopptes Bild gemacht, wenn man mal viel Lust und Langeweile hatte. So das Typische ist da der Garfield oder sowas da, das findet man auch relativ häufig noch, so wenn man in Newsgroups und dann unterwegs ist auf Mailinglisten oder was auch immer. Ja, es gibt auch Leute, die machen Fonts, sieht man da vielleicht links in der Mitte. Aber es gibt dann auch so eine Geschichten, wo man Organigramme zeichnet, da gibt es dann auch richtig Applikationen dafür. Oder so eine Geschichten hier, so eine Schaltbilder. Das ist, glaube ich, so ein Multivibrator, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn man eben halt textbasiert unterwegs ist, vielleicht auch in Newsgroups oder in Mailinglisten liest, was schreibt oder auf irgendwelchen Foren, dann ist es immer ein bisschen doof. Also ja, kann man auch Bilder malen. Aber man kann auch sowas dann machen und das finde ich eigentlich manchmal viel cooler als so ein buntes Bild, so eine Schaltung. Ja, also da gibt's ganz vieles, da gibt's auch Programme, die das unterstützen, Schaltbilder malen und sowas. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller und das ist auch das, wo ich ein bisschen hinaus wollte. Das ist jetzt eigentlich für mich echte ASCII Art. Da sieht man, also das Leonardo, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, das ist so ein relativ bekanntes Bild. Was eben halt wirklich nur mit Buchstaben, Sonderzeichen und in Graustufen dargestellt wird. Es gibt auch ganz, ganz viele Libraries. Die bekanntesten stehen da gerade oben. Alib, libkk. Alib ist schwarz-weiß und in Graustufen. Und libkk ist dann das Ganze in Farbe. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert denn das? Und das war auch dann so meine Sackgasse. Ich dachte, ja, das, so muss es funktionieren mit dieser 7-Segment-Anzeige. Ja, da werden im Prinzip, das Bild wird analysiert, das wird in einzelne Teile zerlegt und dann wird analysiert, wie sind da jetzt diese Konturen da drinnen, wie ist Helligkeit, Kontrast, Farbe, wenn es libkk ist oder sowas. Und dann wird das äquivalente ASCII-Zeichen zugrunde also genommen und versucht, das irgendwie so darzustellen, wie es auch im Original ist. Wen es genau interessiert, der kann mal in den Quellen nachgucken. Ich habe es dann auch mal versucht, ich habe es dann irgendwann mal aufgegeben und nicht verstanden. Aber das ist so, das müsste so ziemlich so die Erklärung da sein, wie sowas funktioniert. Ja, es gibt ganz, ganz viele Programme, Tools. Hat vielleicht jeder schon mal ausprobiert. RView, GP2A. Mit dem M-Player kann man seine Videodateien in ASCII ausgeben. HuskyCam wollte ich eigentlich heute vorführen, aber lassen wir einfach mal weg. Das ist dann einfach, man startet das Programm im Terminal und dann sieht man das, mich hier vorne rumhopsen und das Ganze dann so ähnlich wie dieses Bild dann hier bloß bewegt. So muss man sich das vorstellen. Gut, aber so eine 7-Segment-Matrix funktioniert nicht so. Also die Erkenntnis kam dann nach 10 Jahren, relativ schnell, als ich dann tatsächlich wirklich diese Links gefunden habe, wo es ja dann erklärt wurde, wie das funktionieren könnte. Und darum soll es jetzt eigentlich in dem Vortrag gehen. Also hier nochmal, ich habe tatsächlich doch nochmal ein Bild für 7 Segmente mit 7 Segmentenanzeigen hier nochmal fotografiert, falls keiner weiß, was 7 Segmentanzeigen sind. Also das sind diese Dinger mit diesen 7 Balken plus einem Punkt. Und so könnte sowas aussehen. Ja. Okay. Also was ist jetzt so der Grundgedanke dabei, beziehungsweise welche Probleme muss man da irgendwo lösen? Also die 7 Segmentanzeigen, ich nenne sie jetzt wahrscheinlich dann im Laufe des Vortrags immer Digits. Also nicht wundern, deswegen habe ich es nochmal dahinter in eine Klammer geschrieben. Also die Digits sind in einer Matrix angeordnet, in X- und Y-Richtung, flächig. Das Ziel muss irgendwie sein, jedes einzelne Segment dieser Matrix ist in einem XY-Koordinatensystem eingeteilt. Und das Ziel ist es eben halt wirklich, jeden Punkt ansteuerbar zu machen. In XY-Koordinaten. Und klar, auf dieser Matrix sollen dann Bilder oder auch Videos dargestellt werden können. Gut, welche Fragen muss man denn jetzt eigentlich dann klären dazu? Wie teilt man eben halt diese Digit-Segmente sinnvoll in ein XY-Koordinatensystem ein? Und ich habe 2 Varianten ausprobiert. Die eine Variante ist irgendeine symmetrische Verteilung dieser Segmente. Was ich damit meine, wird man gleich sehen. Und die Variante 2, das ist dann so gepackt, komprimiert. Und jetzt noch eine Anekdote dazu. Ich habe diesen Vortrag schon mal remote gehalten. Ich hatte das Problem gehabt, ich habe die Reaktion von den Zuschauern nicht gesehen in den nächsten Slides. Und ich bin mal gespannt, wie ihr jetzt dann nachher reagiert. Also gerade bei der Variante 2. Okay, gut. Also hier nochmal 7-Segment-Anzeige, 7-Segment-Digit. Diese Segmente sind gemeinläufig irgendwie mit Buchstaben bezeichnet. Wird sich jetzt auch in den nächsten Folien dann wiederholen. Also A, B, C, D, E, F, G. Und es gibt einen Punkt. Ja. Gut. Wenn man das Ganze symmetrisch irgendwie einteilen möchte, dann hat man da seine 7-Segment-Anzeige in der Matrix und die X- und Y-Koordinaten wählt man so, wie sie auf diesem Bild sind. Versteht jemand das Bild nicht? Also sprich, da wo F und E ist, das ist die Spalte 0 und wenn man nach waagerecht geht, ist die nullte Zeile im Prinzip alle A-Segmente. Ja. Spalte 1 ist dann A, G, D und so weiter. Und Zeile 1 dann F, B, F, B, F, B, F, B und so weiter. Ja, Thomas?
Die Abstände zwischen den Segmentanzeigen sind doch bestimmt größer, wie hier gezeigt.
Ja, das ist jetzt ein verschöntes Bild, ja natürlich. Ich habe auch bewusst bei dem Bild den Punkt weggelassen. Ja, ich erkläre auch gleich, warum ich den Punkt weggelassen habe. Weil diese graue Farbe, erkennt man die graue Farbe? Die hat nämlich eine bestimmte Bedeutung. Gut, also so muss man sich so eine symmetrische Verteilung vorstellen. Ich denke, das ist noch relativ easy, das kann man auch noch irgendwie verstehen. Und wenn man jetzt mal so ein paar Beispiele hat, Punkt 4.2, da, das ist der gelbe dort. Also die sind alle gelb, aber ich habe jetzt mal so versucht, ein paar Punkte rauszunehmen und zu zeigen, welche Koordinaten das hat. Aber es gibt zum Beispiel auch ein paar Punkte, die man nicht darstellen kann. Das sind nämlich genau diese grauen Stellen. Also Punkt zum Beispiel 7,6, also XY, ist nicht dabei darstellbar, weil da ein Loch ist. Ist grau. Genauso auch 3,7. Und so weiter und so fort. Also überall, wo graue Stellen sind, ist es nicht darstellbar. Ja? Wenn man jetzt den Punkt noch dazu nehmen würde, würden diese grauen Stellen noch viel, viel mehr, sein. Also würde es noch viel, viel mehr graue Stellen geben. Und deswegen habe ich in der Variante dann auch schon mal den Punkt weggelassen. Aber man kriegt trotzdem brauchbare Bilder raus. Ja, hier nochmal die Erklärung dazu. Alles, was grau ist, ist nicht darstellbar. Gut, Fragen bis hierher? Ist noch alles verständlich? Easy? Okay.
Den Zwischenraum, der nicht darstellbar ist, den hast du auch nicht mit eingerechnet in deinen.
Das spielt keine Rolle. Du wirst es sehen an den Beispielen, es spielt keine Rolle. Es kommt trotzdem was Sinnvolles raus. Glaub's mir. War ja auch in den Beispielen von vor 10 Jahren so und es war auch von vorhin Jahr so. Und meine Experimente haben dann auch gesagt, ja, ich war auch zuerst skeptisch, aber ihr werdet es ja dann nachher sehen, beziehungsweise ihr habt es ja schon bei dem Vita-Bild gesehen, es kommt da schon was Sinnvolles raus. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir haben da wieder unsere 7-Segment-Anzeige und in Gedanken packt man die jetzt. Und zwar genau so, wie sie da sind. So, und jetzt gucke ich zu den Zuschauern und frage, ob ihr das versteht. Also das ist jetzt hier rein gedanklich, diese Geschichte auf der Seite hier, wo Gedanken stehen. Also man schiebt das einfach zusammen. Ne? Also Segment A, F, G, E und D ist die Zeile 0, 1, 2, 3, 4. Die Koordinate. In der Spalte 0. Und B und C ist dann die zweite Spalte in der ersten Zeile und in der dritten Zeile. Und den Punkt, den ziehen wir auch noch gleich darüber, ist dann auch in der ersten Spalte und virtuell im Koordinatensystem, was wir später zeichnen werden.
Warum nicht?
Ja, nein. Wird man an den Beispielen sehen, man verliert keine Auflösung. Also es wird noch besser als mit der anderen Variante. Weil es sind nämlich plötzlich nur noch zwei graue Felder da. Also ich kann 01 und 21 nicht adressieren. Okay, jemand eine Frage dazu? Jetzt.
Eine Frage habe ich bei der 2.0 hier, mit dem G. Bei dem A.
Ja, das Ding wird natürlich nicht umgebaut. Deswegen steht ja da oben auch in Gedanken. Ja, in Gedanken ziehen wir es zusammen, komprimieren es in ein Koordinatensystem, aber wirklich nur in Gedanken. Ich säge jetzt natürlich nicht den Dicket auseinander und löte den um oder irgendwas.
Wenn du das aber in deinem Gedankenexperiment zusammenrechnest, dann hast du die drei Punkte dreimal
so hell. Nö. Nein. Es ist nur in Gedanken. Es kommen lustigerweise sinnvolle Bilder raus. So, auf der Seite mit den vielen roten, also bei euch ist die rechte Seite, ist hier nochmal dieses Gedankenspiel jetzt in ein richtiges Koordinatensystem nochmal abgelegt. Ja, also Spalte 0 bis 11 jetzt in dem Beispiel und Zeile 0 bis 9. Und auf der anderen Seite sieht man das, was es bedeutet, wenn man diese Matrix im Original hat. Ja? Also Beispiele sind ja da. 6.0 ist dann dieses A vom vierten Digit in der ersten Zeile zum Beispiel. Oder das E. Also es sieht krust aus. Man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, aber es funktioniert und es kommen auch sinnvolle Bilder raus. Den Beweis, den werde ich jetzt dann gleich führen. Und man sieht natürlich, das sieht man hier an der rechten Darstellung, sieht man, es gibt ganz, ganz wenig Leerstellen. Virtuell gesehen. Ne? Okay. So, jetzt frage ich nochmal oder guck nochmal in die Runde. Verstanden, was ich meine? Gut, super. So, okay, also soweit die Theorie. Und das jetzt natürlich gleich irgendwie komisch in Hardware zu bauen, ist erstens kostenintensiv, zeitintensiv und ja, ich hatte ja den Simulator schon vor 10 Jahren, ich musste jetzt nur noch diese Algorithmen damit reinbringen, nachdem ich wusste, wie es funktioniert. Sprich also, ich habe mir einen Software-Simulator gebaut oder programmiert, um überhaupt mal zu probieren, ob das wirklich so aussieht, wie man sich das vorstellt und wie man das auch auf den Bildern am Anfang gesehen hat von Hackaday. Algorithmen ausprobieren, gerade so diese Variante 1, Variante 2 kann man ja relativ schnell in dem Simulator simulieren, also ausprobieren, gucken, wie das aussieht. Und man muss ja auch irgendwas tun, Freitagabend mit 3 Bier und Spieltrieb befriedigen. klar. Gut, ich habe mir dann irgendwie so eine, schon von Anfang an, habe ich mir dann irgendwie so eine Client-Server-Architektur ausgedacht, mit dem Hintergedanken, dass der Server, der eigentlich Simulator ist, der dann von der Hardware ersetzt wird. Hier ist es noch ein Stückchen Software in dem Bild. Und meine Idee war dann gewesen, ja okay, die Hardware macht dann auch irgendwie TCP/IP oder was auch immer für ein Protokoll und wird dann durch Hardware ersetzt, das grüne Kästchen da. Gut, so, und der Client, der generiert dann halt die Bilder und sendet die Bilder zum Server, irgendwie TCP/IP über Sockets und der Server malt dann diese Grafik, malt erstmal die 7 Segmentanzeigen und stellt dann das dar, was die Clients da senden. Genau. So. Kennt jemand Tickel? wer mich kennt, ich bin mal so, oder ich bin, ja, ich will jetzt nicht sagen, jetzt nicht mehr, aber ich bin auch so ein kleiner Tickel-Freak gewesen. Es war vor 10 Jahren, als ich den Simulator das erste Mal angefasst hatte. Ich habe den natürlich in Tickel zuerst geschrieben. Und deswegen Tickel, die erste Version war ein Tickel gewesen. Nachdem ich dann mir diese Algorithmen dann ausgedacht habe und wusste, wie es funktioniert, habe ich dann auch gemerkt, ja okay, Tickel ist auch mal ganz schön langsam. Okay, dachte ich Python, C wollte ich nicht schreiben, hatte ich keinen Bock gehabt. Aber ich war gerade so in der Phase, wo ich so ein bisschen tiefer in Python eingestiegen bin. Und dann habe ich dieses ganze Tickel-Gedönse in Python nochmal umgeschrieben und habe dann gleich noch eine Geschichte ausprobiert, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe diese Kommunikation zwischen Client und Server über Unix-FIFO-Files gemacht und musste dann feststellen, nachdem ich fertig war, naja, viel schneller ist das auch nicht. Der Hemmschuh war dann so TK-Inter gewesen. Also TK ist da Tickel-TK, das hinter dem Slash. Und TK-Inter ist ja nur eine Portierung für Python. Also war auch nicht besonders schnell. Es war schon ein bisschen schneller, weil man ein paar Python-Tricks anwenden konnte, aber es war eben halt nicht ausreichend schnell, um zum Beispiel einen Stream auf so einen Simulator auszugeben. Und deswegen habe ich dann angefangen, Experimente mit Pygame zu machen. Wer kennt Pygame? Oder wer kennt Pygame? Wer kennt Pygame? Okay, 2-3 Leute, cool. Ich kann es vorher auch noch nicht. Ich will auch jetzt nicht behaupten, dass ich Pygame aus dem FF beherrsche, aber ich habe zumindest die Funktionen gefunden im Pygame, in dem Modul oder in den Modulen, die man brauchte, um 7-Segment-Dinger darzustellen und die dann farbig einzufärben. Und das mit einer relativ hohen Geschwindigkeit, werden wir gleich sehen. Okay, Fragen bis hierher? Gut, ja, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Also auf der rechten Seite ist die Version 1 immer dargestellt und auf der linken Version ist die Version 2 dargestellt. Also symmetrische Anordnung und diese gepackte Anordnung. So, weil du gerade vorhin gesagt hast, ja, die Auflösung geht ja verloren. Da ist viel cooler, da sieht man eigentlich viel, viel mehr Details. Nee, natürlich nicht. deswegen habe ich sie übrigens auch so gelassen. Klar, ich hätte jetzt den Strich auch bis in die Ecke führen können. Aber es ist der gleiche Client, wo ich für die Diagonalen die Koordinaten beibehalten habe, damit man genau diesen Unterschied sieht. Die Symmetrie stimmt natürlich nicht mehr. Ja, ja, aber trotzdem eigentlich viel cooler, oder? Hier die linke Seite. Wenn man sich jetzt noch ein anderes Beispiel anguckt, das ist mal ein Farbverlauf. mit der Version 1, mit dieser symmetrischen Anordnung der Segmente und hier mit diesem komischen gepackten Format. Aber jetzt gebt doch mal zu, seht ihr da einen Unterschied? Also man sieht, maximal sieht man noch, dass da noch Punkte sind. Also hier sind dann wirklich tatsächlich die Punkte angesteuert, da nicht, weil ich die ja rausgenommen habe. Und ja, also ich finde es beeindruckend. So, und viel spannender wird es dann eben halt auch noch, wenn man dann so ein Bild nimmt. Also das ist jetzt schon runtergerechnet, das Bild da oben, das ist das Eingangsbild. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es in 8 Graustufen gemacht habe oder in 10 Graustufen, weiß ich jetzt gar nicht. Und wenn man das dann auf der Matrix darstellt, dann sieht man auch wieder, dass es unsymmetrisch ist. Also die Symmetrie nicht stimmt. Das ist im Prinzip das Original dort, also die originalen Abmessungen. Und hier ist es dann natürlich gestreckt. Aber wenn man sich dieses Bild genauer anguckt, das ist jetzt ein bisschen schlecht mit dem vielen Licht zu sehen, sieht man hier viel, viel mehr Einzelheiten als da, logischerweise. Gut, und da wir einen Simulator haben, also so eine 7-Segment-Anzeige, die haben ja nur eine Farbe. Das Einzige, was man steuern kann, ist die Helligkeit. Also sprich, man stellt Graustufen dar. Und wenn man jetzt natürlich einen Simulator hat, dann kann man auch ein bisschen rumspielen und das Ganze in Farbe machen. Ich habe es hier in 32 Farben gemacht. Also das Bild ist auf 32 Farben runtergerechnet dort oben, das Eingangsbild. Und so sieht das dann aus. Da war eine Frage. Kannst du mal mit dem Mikro? Ich verstehe es auch akustisch nicht. Danke.
Hi. Hast du mal probiert, für die rechte Version sozusagen noch einen Schwarzbalken einzufügen, dass das nicht gestreckt wird und dann die Bilder verglichen?
Also was man machen kann, man kann das Eingangsbild so formatieren oder stauchen. Das habe ich probiert und dann sieht es auch wieder vernünftig aus.
Okay.
Ja. Also wenn man sozusagen ein Handybild jetzt dort, also so ein Hochkant-Handybild nehmen würde und das dann vernünftig rechnen würde, dann würde es dort auch vernünftig dargestellt werden. Ja, das habe ich probiert, aber ja, kann man machen und damit kann man sich dann auch behelfen, genau. Gut. Ja, das ist natürlich jetzt nur eine Spielerei, weil es gibt tatsächlich 7-Segment-Anzeigen mit 32.500, keine Ahnung wie viel, Farben. Aber die willst du nicht bezahlen. Ich habe mal geguckt, ich dachte erst gar nicht, dass es gar nicht sowas gibt, aber dann habe ich tatsächlich sowas gefunden und dann gab es da so einen Anbieter, da schwankte der Preis pro Digit von 6 Euro bis 12 Euro oder zwei mehrere Anbieter. Wenn man jetzt da überlegt, Zahlen kommen dann gleich, wie viel Anzeigen man bei bestimmten Auflösungen braucht, da bezahlt man ein paar tausend Euro. Nur für die Anzeigen. Deswegen beschränke ich mich dann bei meinen Hardware-Experimenten auf sowas. Denn. Ja. Aber vielleicht wird das Zeug ja in 10 Jahren Bill, ja? Und dann kann ich es doch nochmal in Farbe bauen. Okay, gut. Fragen bis hierher? Nö.
Hast du noch weitere, sagen wir mal, Umrechnungsalgorithmen oder Matrizen ausprobiert, um halt solche Streckungsprobleme oder halt diese Packung irgendwie besser hinzukriegen oder anders hinzukriegen?
Nee, habe ich nicht gemacht, aber vielleicht mache ich es nochmal. Ja. Ich wollte ja schnell zum Ziel kommen und war zufrieden, dass ich das überhaupt bis dahin hinbekommen habe. Also gut, ja, dann war der Simulator irgendwann langweilig und dann war wieder mal Freitag gewesen. Dann kam ich auf die bekloppte Idee, naja, okay, jetzt müsste man natürlich auch, also man müsste jetzt auch mal Live-Bilder mal zeigen, wie schnell geht denn das überhaupt mit Python? Vorher war das alles statisch gewesen, also die Bilder wurden eingelesen, wurden ausgerechnet und wurden zu diesem Simulator hingeschickt. So, und jetzt dachte ich mir, ja, okay, jetzt machen wir das Ganze mal wirklich in Echtzeit und Kamera, Bild, greppen und rausgeben. Und da ist dann halt diese 7-Segment-Cam entstanden, kann ich dann auch gleich zeigen, wenn es funktioniert. Und ja, also reinen Spieltrieb irgendwie ein bisschen befriedigen und mal gucken, wie schnell das ist. Und es ist diesmal auch keine kleine Server-Architektur, sondern es ist ein monolithisches Programm, ein Python-Programm. Struktur von diesem Programm sieht man so ein bisschen auf der linken Seite. Also es gibt so einen Init-Zweig, wo irgendwie alles irgendwie initialisiert wird, die Matrix oder auch schon mal gezeichnet wird, auf eine Python-Liste gebracht wird. Und dann wird in diesen roten Kästchen, das ist dann der Endlos-Loop, wo dann ein Frame ausgelesen wird von der Kamera. Es wird dann wirklich durchgegangen von 0 bis 1, also von 0 bis Max und von in die andere Richtung genauso. Und dann wird jedes Pixel einzeln gesetzt und dann wird es einfach rübergeschickt. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und da habe ich dann auch schon ein paar Dinge, ein paar Kniffs auch angewandt. Also gerade diese Matrix vorberechnen, habe ich nicht in den Loop reingebaut. Also wirklich, da muss ja jedes Segment im Pi-Game wirklich platziert werden. Und das kann man einfach schon mal vorberechnen und das alles auf ein Feld bringen. Also das ist ja, wenn man sich das vorstellt, so programmtechnisch, man muss ja wirklich jedes Segment irgendwie zeichnen und man muss die Koordinaten ausrechnen. Und das habe ich im Prinzip in die Initialisierung reingelegt und habe gesagt, jedes Segment XS, also X Start, X Ende, Y Start, X, Y Ende und das auf dem R gelegt und dann kann man das relativ einfach dann modifizieren mit den Live-Daten. Okay, dann zeige ich das mal, wenn es mir gelingt. Vorhin hat es funktioniert. Sieht dann ungefähr so aus. Okay, erkennt man jetzt nicht allzu viel. Es ist auch ein bisschen dunkel, gebe ich zu. Aber ich fand's cool. Und hier unten sieht man dann auch, also der Rechner ist schon relativ schnell hier. Fast 30 Frames pro Sekunde werden da generiert. Also 30 Mal die Kamera ausgelesen und auf dieser Matrix dargestellt. Ja, so sieht das aus. Aber so eine Matrix werde ich nicht bauen. Das sind, also das ist dann auch schon bei 7-Segment-Anzeigen, die nur 20 Cent kosten, auch schon ein teures Vergnügen. Da hinten ist eine Frage. Ja, da ist der Dezimalpunkt mit angesteuert. Sieht man das? Warte, ich zeig dir einen. Da. Gut.
Bei Polin kostet gerade eine 4-Digit-Anzeige, die auch matrixmäßig ist, 9 Cent. Für 4 Digits.
Eine Vierer?
Ja.
9 Cent?
9 Cent.
Shit. Sonderposten. Ich habe letztens welche für 26 Cent gekauft.
Ich sag nur, ist also im Bereich des Möglichen.
Ja gut, also solange es Centbereiche sind, ist es ja okay. Und ich werde auch nie in Verlegenheit kommen, es in der Dimension zu bauen. Ich werde auch gleich erklären, warum. Strom ist eine Geschichte, aber man muss sich ja auch Gedanken darüber machen, wie man jedes Segment ansteuert. Ja? Gut, ich mache den mal hier wieder aus. Gut. Ja, mal ein bisschen Vergleich zwischen den beiden Varianten, damit man das auch noch mal ein bisschen in Zahlen hat und Pro und Contra hat. Variante 1, X-Dimension sind drei Spalten und Y-Dimension 5 Zeilen. Also insgesamt 15 Pixel pro Digit. Na? Aber man hat eben halt 8 von diesen 15, die man nicht anzeigen kann. Das sind diese grauen Punkte gewesen in dem Bild. Im Gegensatz dazu die Variante 2, die ist in X-Richtung nur 2 breit, 5 auch wieder runter. Und es sind nur noch, und dazu kommt noch der Dezimalpunkt und es gibt nur 2 Leerstellen. Ja? So, klar, Pro und Contra, ganz logisch. Pro bei der Variante 1, es ist ein symmetrisches Abbild, hat es ja schon festgestellt. Und bei der Variante 2 ist es unsymmetrisch. Aber dafür ist eben halt Variante 2 der Ausnutzungsgrad besser und bei Variante 1 nicht. Gut, in Hardware. Also die Dickets habe ich schon. Für eine Dimension 48 Pixel mal 50 Pixel. Da braucht man dann nach Adam Riese 240 Einzeldigits. Ich habe mir natürlich die Vierer gekauft. Braucht man 60 Stück für. Da liegen sie. Hab sie gekauft für 26 Cent pro. Ärgerlich. Pauline, ja? Wo war das? Pauline, okay. Ja, gut. Falls ich doch noch mal größer bauen möchte. Ja, okay, die sind low current hier. 6 mA. Deswegen stehen da auch nur 11 Ampere. müsstest du jetzt noch mal, ne? Ja. Also das Problem ist nämlich tatsächlich wirklich, ne? Also wenn man jetzt hochrechnet, kommt man auf 1920 Einzelsegmente und im Worst Case, also wenn man programmtechnisch Scheiße baut, Entschuldigung, oder ein Hardware-Problem hat und plötzlich alle Segmente volle Pulle leuchten, dann kommt man locker mal so auf 11 Ampere. Und das sollte man vielleicht abfangen mit seinem Netzteil und seiner Schaltung. Eine Frage.
Also, ich habe sowas mal realisiert vor 2 Monaten oder so. Wir haben das einfach gemultiplext. Also wir haben einen Rahmen genommen und haben Leitungstreiber rangemacht für die 8-Bit und die Massen geschaltet und das Ganze mit 4 MHz getaktet. Dann sonst
kommen wir gleich drauf, dass man
wird das mit dem
ja, nee, klar, aber ich habe ja auch gesagt, im Worst Case, lass das PWM nicht funktionieren, weil du es vielleicht doch nicht mit Hardware machst und so eine Geschichte. Und man sollte ja mal den schlecht anzunehmenden Fall annehmen und das. Ich habe es mal hochgerechnet, sind ungefähr 11 Ampere. Eine Frage noch und dann muss ich weitermachen, sonst schaffe ich meinen Vortrag
nicht. Nur ein Verbesserungsvorschlag. Du kannst es auch anders multiplexen, indem du das Ding in Rotation versetzt oder hin und her sweepst. Dann musst du natürlich mehr in die Logik investieren. Aber dann reduzierst du drastisch zum Beispiel den Stromverbrauch.
Okay. Aber dann ist es nicht mehr so cool. Gut, und man hat, ein Problem ist natürlich, wie steuert man diese 1920 für diese Auflösung da oben Einzelsegmente in, möglichst noch in Graustufen? Lösung der Wahl ist natürlich irgendwie PWM, also Pulsweitenmodulation. Aber da muss man auch ein bisschen Gehirnschmalz reinlegen, um das zu machen. Ich habe jetzt, dahinter kommen noch 3 Varianten, mit denen ich gerade rumteste. Aber das ist auch eine Herausforderung. Und letztendlich natürlich auch noch irgendwo der mechanische Aufbau. Ja, es ist klar, dass man diese Matrix nicht einmal zusammenlötet und dann irgendwie ansteuert, sondern man muss sich da auch, und das werden wir jetzt auch in den nächsten Folien sehen, man muss das mit Modulen machen und die dann zusammenstecken. Ja? Gut. Erste Variante habe ich nur gemacht, weil ich zufällig 3 von diesen Dingern bei mir unterm Schreibtisch zu liegen hatte. Das sind 8 Digits durch einen Max 7219 angesteuert. Das kriegt man als Module zu kaufen. Ist auch relativ easy zu beschaffen. Das Problem ist immer, wenn ich das jetzt diese fertigen Module benutzen würde, links und rechts ist immer so ein Stückchen Leiterplatte, kann man leider nicht absägen. Also man muss ja die Matrix irgendwie noch so bündig zusammenkriegen. Vertikal kein Problem, sieht man ja hier. Horizontal ist ein bisschen doof. Aber vielleicht kann man ja, da die Schaltung auch nicht besonders kompliziert ist, selber nochmal layouten irgendwie. Für diese 240 Digits braucht man 30 Max 7219. Die sind preisgünstig, sie sind verfügbar, sind einfach zu verschalten, also man kann da auch selber irgendwas layouten und ganz cool, die Dinger sind kaskadierbar. Ja? Kommunizieren übrigens mit SPI und ein Nachteil hat es da natürlich, ist nur schwarz-weiß möglich, also ist keine Graustufen oder so. Ich habe es jetzt mal schwarz-weiß genannt, ist natürlich ein bisschen doof. Ja, du kannst die ganzen 8 irgendwie, aber mit der Helligkeit. Echt? Reden wir nachher nochmal drüber. Okay. Wenn du eine Lösung hast. Also ich finde den voll cool. Ich habe es zusammengeschaltet, habe dann einen Vierzeiler in Python geschrieben und schon ging's los auf dem Raspberry dort. Kann ich auch gleich noch ein Video zeigen. Okay, nächste Variante. IS31FL37 und jetzt sage ich XX, die gibt es in mehreren Varianten. Ich habe mit der 31er-Variante genommen, weil es da ein Breadboard gab, plus gleich einer Matrix. Also ja, es ist keine 7-Segment-Anzeige, aber es ging mir nur erstmal ums Verstehen, wie man den ansteuern muss. Der kann 255 Graustufen über PWM ansteuern, pro LED, also pro Segment. Man braucht also nur noch Ja, 255 Graustufen wird man nicht darstellen. Ich hab's mal, sieht man nicht auf den 7-Segment-Anzeigen. Also maximal, wenn man 4-5 Graustufen, aber mehr kann man nicht mehr auseinanderhalten. Aber ist ja egal, er könnte 255, sieht auch ganz lustig aus, wenn man da ein bisschen mit rumspielt. Für 240 Tickets, ja, die Fragen sind ja schon immer so zwischendurch, alles gut. Ich hab's noch im Griff. aber gut, ja. Für diese 240 Tickets, also ein so ein Schaltkreis, also jetzt dieser 3731, der kann 144 LEDs in diesen 255 PWM-Stufen ansteuern, jede einzelne LED. Und wenn man das jetzt dann hochrechnet auf diese 240 Tickets für diese 50x48 Matrix, jetzt in Pixeln gedacht, braucht man 14 Schaltkreise dafür. Problem ist natürlich, zwei Probleme. Auch wenn ihr Verschaltung, weil das Ding hier diese Matrix in Charlieplexing verschaltet und angesteuert, weiß jemand nicht, was Charlieplexing ist? Mist. drei Zustände. Nicht zwei Zustände, sondern drei Zustände. Wenn man eine LED umpolt, also wenn man kann zwei LEDs mit zwei Zuleitungen ansteuern. Die sind nur gegenseitig gepolt und je nachdem, was ich auf die eine Leitung, low oder high und umgekehrt, leuchtet mal die eine und mal die andere. Das ist so ganz grob Charlieplexing. Drei Zustandsmultiplexing nennt man das. Aber diese Verschaltung ist relativ kompliziert und würde auch übrigens nicht auf diese Vierer-Segmente passen. Also ich saß da schon mal zwei Abende davor und habe es nicht hingekriegt mit Vierer-Segmenten. Vielleicht muss ich doch noch mal ein Bier trinken. Also sprich, man müsste wahrscheinlich dann so eine Einzel-Digits benutzen. Also aufwendig zu verschalten. Und die Dinger sind leider nicht kaskadierbar. Die werden über Two-Wire angesteuert, also I2C. Und diesem Schaltkreis kann man maximal 4 Adressen vergeben, also adressieren. Man müsste also auch noch ein Two-Wire Expander noch dazwischen schalten und dann dieses ganze Gedönse. Sehe ich als Nachteil an. Ich habe mich noch nicht entschieden, welche Lösung ich nehme, weil ich habe mir jetzt erstmal darüber noch mal einen Kopf gemacht. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe ein paar wilde Aufzeichnungen, ein paar komische Schaltbilder. Aber man könnte das Ganze natürlich auch mit so einem nativen Mikrocontroller probieren. Da halte ich es für realistisch, nur 10 Module zu brauchen, also 10 Mikrocontroller. Man hat natürlich das Problem dabei, dass die anderen beiden Varianten, die haben das schon alle Intus, eine Strombegrenzung, Treiber für die LEDs und diese ganzen Geschichten. Über die muss man sich bei den zwei vorhergehenden Hardware-Varianten keinen Kopf machen. Hier kommen dann also noch Widerstände dazu. Und wenn man dann irgendwie noch so mehrere LEDs über einen Port ansteuern will und dann auch noch irgendwelche Treiberschaltkreise oder Treibertransistoren, also auch wieder doof. Ja. Und zweiter Nachteil ist so ein bisschen die begrenzte Anzahl von I/O-Pins bei den gängigen Mikrocontrollern. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Gut, Fragen bis hierher. Ich kann noch ein Video zeigen. Und zwar, das ist jetzt mal dieser Max 7219 mit diesen drei Modulen, wie das dann aussieht. Also war vorhin schon ein Standbild gewesen. Ich lasse es einfach mal laufen und erkläre dabei. Kann es auch mehrmals laufen lassen. Also ich habe hier einen Raspberry Pi, ein Zero 2W oder W2, keine Ahnung. Also die zweite Version vom Zero W. Also noch relativ leistungsschwach. Da ist eine Kamera mit angeschlossen und jetzt sieht man Spiegelbild, ne? Also das ist so dieser Mirror-Effekt, sieht ganz lustig aus. Aber man erkennt eben halt tatsächlich diese Kappe von dem Objektiv, die sieht man wirklich als Kreis. Und wenn es von diesem Mirror-Effekt zurückgeht, dann sieht man auch dieses eine Kabel dort. Also ich fand es schon beeindruckend, nur mit diesen drei Modulen sieht man schon was. Ja, ja, genau. Also das ist wirklich nur diese Kappe. Ich muss natürlich dazugeben, also es ist nur schwarz-weiß, logischerweise, außer du verrätst mir einen anderen Trick, mit diesem Max 7219. Und das Bild wird vorher schon transformiert. Also es wird von der Kamera, das wird schon mal runtergeschrumpft auf die Auflösung. Das ist 15x16, die Auflösung. Und es wird auch auf Schwarz-Weiß transformiert. Und dann habe ich da auch noch so einen Schwellwert. Also ich habe da OpenCV dann das Python-Modul benutzt. Dann so ein Schwellwert, wo dann wirklich dieser Flip zwischen Weiß und Schwarz ist. Deswegen sieht man auch nicht das Drum, diesen Schatten oder irgend sowas, sondern das ist dann schon so dieser Schwellwert für Schwarz-Weiß umschalten, dass es halbwegs gut passt. Ja, da war jetzt gerade das Kabel zu sehen. Okay. Jo, so könnte sowas aussehen und ich könnte mir vorstellen, wenn das größer ist, in 10 Jahren weiß ich es. Gut, Fragen an der Stelle? Ne? Das will er nicht mehr. Warum nicht? Gibt es hier nicht eigentlich auch so ein... Man kann auch hierauf klicken. Hier doch nicht. Nicht schlecht. Also egal, wir sind auch am Ende. Ja, eine Folie noch. In meinem Repository findet man, also das ist dann der zweite Anstrich, da findet man so diesen ganzen Python-Code, die Experimente, die ich damit gemacht habe. Ich habe auch noch frisch diese Hardware-Experimente dazugeladen, mit in das Repository reingenommen. Und ja, da ich das erste Ding im Tickle geschrieben habe, ich habe mal irgendwann vor 20 Jahren, nee, nicht vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, auf der UbuntuCon mal mit dem Frank Hoffmann so ein Tickle-Battle gemacht, Tickle-Python-Battle. Und da ist dieses Tickle-Magie-Repository entstanden, wo auch diese Client-Server-Geschichte mal ein bisschen erklärt wird in Quellcode, wie das funktioniert. Gut, ich bin jetzt am Ende. Fragen? Thomas?
Ich wollte bloß mal fragen, ob du dir mal Gedanken gemacht hast über diese Hexadezimal-Ansteuerungsschaltkreise für die 7-Segment-Anzeige.
Ja, das könnte man auch machen, aber die sind nicht ganz so einfach zu bekommen und die kosten leider auch viel Geld. Das wäre nochmal so eine Evaluationsstufe, dass man nicht eine 7-Segment-Anzeige nimmt, sondern was ist da? Ja, da sind dann noch ein paar mehr Segmente drin. Das ist, glaube ich, 6.
Ich meine nicht die mehreren Segmente, sondern da hast du 4. Zum Einsteuern und dann kam die.
Nee, nein, Thomas, das funktioniert nicht. Du musst ja wirklich, also hast du ja auch nur vorgegebene Zeichen.
Ja, ja.
So, aber das ist ja wirklich, da wird jedes Segment einzeln angesteuert. Okay, noch eine Frage?
So, ich würde das Ganze doch.
Eine haben wir noch.
Ja, und eine noch, eine noch, okay.
Dann. Komm, es ist erst 46.
Ja, wie gesagt, 17 Uhr geht es hier richtig weiter.
Ja, ja, alles gut. Letzte Frage.
Ich habe die Frage, hast du vielleicht die Möglichkeiten erforscht, ob man adressierbare LEDs nehmen kann?
Was?
Und adressierbare LEDs. Statt zu multiplexen, dass man quasi über einen Anschluss die LEDs ansteuert in einer Kette?
Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Dass man vielleicht dann Gitter rüberlegt, dass die dann so semi 7-Segment-Anzeigen sind?
Bist du öfters beim Stammtisch bei uns im Dann reden wir mal darüber. Okay. Nächstes Mal beim Stammtisch. Alles klar.
Auf dich Bezug nehmen, meinst du diese bunten LEDs mit den Schieberegistern drin? Ja, da gibt es auf jeden Fall schon Implementierung daraus, Matrix-Displays zu bauen. Also diese WS2822 22 oder wie die heißen.
Ah, okay, aber ja, aber die sind ja auch teuer. Ja, eben. Also diese bunten Dinger da, die da 12 Euro kosten, da sind übrigens WS82 irgendwas, sind sie drin. Da sind ja die drin, damit man genau diese 32.000 Farben hinkriegt. Klar, aber sind teuer. Also ich will da jetzt nicht mehrere Monatsgehälter da irgendwo versenken. Da würde mich meine Frau auch blöd angucken. Also, okay. Gut.
So, Uwe. Sorry, ich muss es leider jetzt abbrechen. Wir haben 17 Uhr den nächsten Vortrag.
Alles gut.
Vielen herzlichen Dank dafür, für diesen inspirierenden Vortrag. Der Applaus ist deiner.